Sie hören einen Podcast von Schweizer Radio DRS.
Uhr, Schweizer Radio DRS, Echo der Zeit. Unsere Themen. Bei Betznau im Aargau demonstrierten rund 20.000 Menschen gegen Atomkraft. Spanien erneuert die Regionalparlamente, aber nicht die Politik, dazu ein Gespräch. Außerdem Lady Ashton in Benghazi, die libyschen Rebellen empfangen ihren bisher höchsten Besuch. Und was ist, wenn die Palästinenser im Herbst einen eigenen Staat ausrufen?
Für Israel ist das sozusagen das diplomatische Tschernobyl dann. Und die große Frage ist dann, ob das eine neue Dynamik dann herstellen kann.
Sagt der israelische Historiker Moshe Zuckermann hier im Echo der Zeit. Am Mikrofon sind Philipp Scholkmann und Roger Brändlin mit den Nachrichten.
In der Region um das AKW Betznau im Kanton Aargau hat heute eine Großdemonstration gegen die Atomenergie stattgefunden. Laut Angaben der Polizei versammelten sich in Kleindöttingen rund 20.000 Menschen. Die Organisatoren freuten sich, dass auch viele junge Menschen und Familien anreisten. Der grüne Nationalrat Geri Müller etwa sprach von einem Revival der Anti-AKW-Bewegung. Zur Kundgebung im Aargau aufgerufen hatten rund 150 linke und grüne Gruppierungen aus der Schweiz und dem benachbarten Ausland. Sie forderten einen Ausstieg aus der Atomenergie und dass stattdessen erneuerbare Energien genutzt werden. Die Europäische Union hat den Rebellen in Libyen eine dauerhafte Unterstützung zugesagt. Die EU-Außenbeauftragte Catherine Ashton sagte bei einem Besuch in Benghazi, der Rebellenhochburg, die Unterstützung aus Europa sei nicht auf kurze Zeit ausgerichtet. Sie dauere so lange, wie das libysche Volk dies wünsche. Ashton sagte in Benghazi weiter, sie habe mit Vertretern der Übergangsregierung unter anderem über Fragen der Gesundheitsversorgung, der Grenzsicherung und der Reform der Sicherheitsdienste gesprochen. Kurz vor der Unabhängigkeitserklärung des Südsudan am 9. Juli haben Soldaten des Nordens die Kontrolle in der umstrittenen Region Abyei übernommen. Die Soldaten vertrieben bewaffnete Gruppen des Südens aus dem Gebiet, erklärte die Regierung des Nordsudan in der Hauptstadt Khartoum. Der Süden und der Norden machen ihre Ansprüche auf die Region Abyei geltend, weil sie besonders fruchtbar und ölreich ist. Gespräche über deren Status sind festgefahren. An der Abstimmung über die Unabhängigkeit des Südsudan konnten die Bewohner der Region Abyei wegen Wahlrechtsstreitigkeiten nicht teilnehmen. In Spanien wollen die Demonstranten ihre Proteste gegen die Wirtschaftskrise und gegen die politische Oberschicht des Landes fortsetzen. Die Teilnehmer einer Kundgebung in Madrid haben entschieden, dass sie ihre Protestaktion im Zentrum der spanischen Hauptstadt um mindestens eine Woche verlängern wollen. Die Proteste hätten ursprünglich nach den Regional- und Kommunalwahlen von heute zu Ende gehen sollen. Die Wahlen gelten als wichtiger Test für die spanischen Parlamentswahlen, die in knapp einem Jahr anstehen. Die Aufräumarbeiten nach dem Zugunglück im deutschen Müllheim sind komplizierter und sie dauern etwas länger als erwartet. Die Deutsche Bahn rechnet inzwischen, dass die Strecke zwischen Basel und Freiburg im Breisgau erst am Dienstag wieder zweigleisig freigegeben werden kann, zwei Tage später als geplant. Die Unfallstelle sei zwar geräumt, erklärte ein Bahnsprecher, aber die Reparatur der beschädigten Oberleitungen verzögere die Streckenfreigabe. In Island sind nach dem Ausbruch des Vulkans Grímsvötn alle Flugplätze geschlossen worden. Betroffen ist auch der internationale Hauptflughafen Keflavík südlich von Reykjavík. Die Aschewolke hat eine Höhe von 12 Kilometern. Starts und Landungen sind im ganzen Land zurzeit nicht möglich. Gemäß der Europäischen Flugsicherheitsbehörde sollte der Flugverkehr in Europa vorerst nicht beeinträchtigt sein, da die Aschewolke nach Nordosten ziehe. Im vergangenen Jahr hatte der Ausbruch des isländischen Vulkans Eyjafjallajökull wochenlanges Chaos im internationalen Flugverkehr ausgelöst. Die Waldbrände in Sibirien nehmen immer größere Ausmaße an. Wie der russische Zivilschutz mitteilte, stehen bereits 1000 Quadratkilometer Wald in Flammen. Das entspricht der Fläche des Kantons Thurgau. Wenn die Trockenheit anhalte, könne sich die Lage noch verschlimmern, befürchten die Behörden. Umweltschützer warnten, Russland steuere auf eine nationale Katastrophe zu. Sie werfen den Behörden vor, nicht vorbereitet gewesen zu sein. In der Fußball-Super League hätte sich heute entscheiden können, wer Schweizer Meister wird. Basel oder Zürich. Hätte, denn es bleibt spannend bis zuletzt. An dieser Stelle müsste die Sportberichterstattung von Bernhard Scher kommen. Wir haben ein Regieproblem. Sie sollte jetzt kommen. Bernhard Scher.
Auf Zürich nun noch einen Vorsprung von einem Punkt. Und das Torverhältnis ist nun bei beiden Mannschaften genau gleich. Weil Basel spielt in St. Gallen nur unentschieden 0:0, Zürich hingegen deklassiert den FC Luzern mit 5:0. Auch noch keine Entscheidung ist im Kampf um den Abstieg gefallen. Xamax verliert gegen die Young Boys mit 1:2 und Thun gewinnt gegen Bellinzona mit 3:1. Bellinzona bleibt am Schluss je 2 Punkte hinter St. Gallen und Xamax. Die Grasshoppers gewinnen gegen Sion mit 2:0. Zur Formel 1. Der Sieger beim Grossen Preis von Barcelona heißt Sebastian Vettel. Zweiter ist Lewis Hamilton, dritter Jenson Button. Vierter Webber, fünfter Alonso und auf den Plätzen 9 und 10 sind die Sauberpiloten Perez und Kobayashi. Und noch Tennis. Erfolgreicher Auftakt für Stanislas Wawrinka bei den French Open in Paris. Wawrinka gewinnt sein Erstrundenspiel gegen Augustin Chance in 4 Sätzen.
Zum Wetter. Im Norden und in den Alpen ist es morgen früh zuerst noch teils bewölkt und im Osten fällt lokal letzter Regen. Später wird es aber überall mehrheitlich sonnig. Über den Bergen bilden sich am Nachmittag wieder Quellwolken und ganz isoliert fällt dort kurz Regen. Die Höchsttemperatur liegt morgen im Norden bei 24 und im Süden bei 28 Grad. Am Dienstag scheint wieder in der ganzen Schweiz meistens die Sonne bei rund 25 Grad im Norden und 29 Grad im Süden. Verkehrsinfo DRS von 18.07 Uhr. Die wichtigsten Behinderungen auf dem Verkehrsnetz. In der Region Solothurn auf der A1 Richtung Bern zwischen der Verzweigung Herkingen und Niederbipp. In der Region Aargau auf der A1 Richtung Zürich zwischen Lenzburg und der Verzweigung Birfeld. In der Region Zürich auf der A1 in beiden Richtungen vor dem Gobristunnel. In der Zentralschweiz auf der A2 Richtung Luzern zwischen Erstfeld und der Verzweigung Altdorf. In Graubünden auf der A13 Richtung Chur zwischen Reichenau und Chur Süd. Und im Tessin auf der A2 Richtung Norden vor dem Gotthardtunnel in Airolo.
Sie hören Echo der Zeit auf Schweizer Radio DRS. Weiter geht's mit diesen Themen. Grosskundgebung in Kleindöttingen über die Aufbruchstimmung bei den Atomkraftgegnern. Dann bezahlen die spanischen Regionen nun die Zeche für Zapateros harte Sparpolitik. Ein paar Gästezimmer im Hotel Tibesti, wie die Europäische Union die libyschen Rebellen umgarnen will. Und warum Israel nur ein Programm hat, nämlich nichts zu tun. Gespräch mit dem Historiker Moshe Zuckermann. Und gleich nach diesem Echo der Zeit der Aralsee, ein Ökodesaster. Dazu die Reportage in der Sendung International. Kilometerlange Menschenströme zogen heute ins aargauische Kleindöttingen für eine Zukunft ohne Atomstrom. Und es waren nicht nur die Alten da, die schon gegen Kaiser Augs demonstrierten, nein, auch viele junge Menschen wollten heute ein Zeichen setzen. Alex Moser über diesen generationenübergreifenden Protest.
Viele kleine Leute an vielen kleinen Orten, die viele kleine Schritte tun, können die Welt verändern.
Es sind die alten Gesänge und Parolen, die man seit Jahrzehnten an den Demonstrationen gegen die Atomkraft hört. Aber es hat sich doch einiges geändert in der Anti-AKW-Bewegung. Da wäre einmal der Großaufmarsch heute vor dem Hintergrund von Fukushima. SP-Co-Präsident Cedric Wermuth ist einer der vielen Jungen, die heute in Kleindöttingen dabei waren.
Wir haben es geschafft, jetzt eine Bewegung auf die Beine zu stellen, wo die alten Anti-AKW-Kämpferinnen und die junge Generation gemeinsam vorwärts gehen. Wir haben eine historische Chance mit diesem Fukushima und das wollen wir unbedingt nutzen.
Neben den alten Kämpfern von Kaiser Augst steht dabei nun eine junge Generation, die energieeffiziente Geräte kennt, die viel weniger Strom brauchen als vor 40 Jahren. Und auch bei der Stromproduktion habe man heute ganz andere Möglichkeiten als damals, sagt der grüne Nationalrat Gerry Müller.
Damals war die erneuerbare Energie eine Vision. Heute ist sie Realität. In der Schweiz gibt es über 300 Häuser, die ohne Energie funktionieren, ja sogar Energie herstellen. Wir sind heute in der Lage, andere Transportsysteme zu machen als mit dem Auto. Also ist eigentlich alles da, man muss es nur noch einsetzen.
Und davon sind offensichtlich viele überzeugt. Es kamen Menschen aus allen Landesteilen und auch aus dem angrenzenden Ausland nach Kleindöttingen. Eine der Jungen war Marion Altweg. Sie ist auch heute noch der Meinung, dass Verzicht beim Stromverbrauch die beste Lösung wäre.
Also was mich vor allem immer stört, ist, dass ja, die AKW-Lobby will uns weismachen, wir könnten den Bedarf nicht mehr decken. Aber niemand redet davon, muss der Bedarf denn so gross sein? Also könnten wir nicht unsere Bedürfnisse ein bisschen einschränken? Die Diskussion ist mir irgendwie ein bisschen zu wenig laut noch.
Eine andere Meinung hat da Peter Vollmer. Er lebt bei Lörrach in der Nähe des umstrittenen AKWs Fessenheim. Ein Umdenken habe bereits stattgefunden. Die Menschen sparten schon Strom.
Ich denke einfach, vor 10 Jahren, 15 Jahren, wenn man einen Staubsauger gekauft hat als Beispiel, war einfach wichtig, dass er möglichst viel Watt hat. Heute sind wir wieder entfernt davon. Die Wattzahl sagt lange nicht mehr über die Saugleistung aus.
Und die drohende Stromlücke, die wurde von den meisten Befragten als reine Propaganda abgetan. Kundgebungsteilnehmer Felix Hamburger zieht folgendes Fazit.
Ich bin überzeugt, dass es vielleicht noch 10 Jahre geht. Aber wenn man jetzt noch die Idee hat, neue Atomkraftwerke zu planen oder nur irgendwo davon zu reden, ist man von mir aus verkehrt gewickelt.
Klar ist, ob jung oder alt, ihrem Ziel einer Zukunft ohne Kernkraftwerke wähnen sich die AKW-Gegner deutlich näher als noch vor einigen Jahrzehnten.
Wie umgehen mit der libyschen Opposition? Die internationale Gemeinschaft scheint im Dilemma. Auf der einen Seite unterstützt sie die Opposition nach Kräften, militärisch, finanziell, politisch. Auf der anderen Seite traut sie ihr nicht über den Weg. Nach und nach werden in der Oppositionshochburg Benghazi nun Botschaften oder zumindest Büros eröffnet, wie heute durch die Europäische Union. Und das hat nicht zuletzt den Zweck, die libysche Rebellenführung besser kennenzulernen und möglichst auch zu beeinflussen, meint Fredrik Steiger.
Besonders repräsentativ ist es nicht, das Verbindungsbüro der Europäischen Union in der libyschen Rebellenhauptstadt Benghazi. Es hat noch nicht einmal den Status einer Botschaft. Es sind bloß ein paar zu Büros umfunktionierte Gästezimmer im Hotel Tibesti. Dennoch wurde heute Catherine Ashton, die EU-Außenbeauftragte, begeistert in Benghazi empfangen. Eine junge Frau erklärte vor Journalisten,
I think all the Libyan youth say welcome to European Union.
Die gesamte libysche Jugend heiße die EU willkommen. Man brauche sie, da man unter dem Gaddafi-Regime leide. Ein libyscher Aktivist sagte,
we get more support than whatever we imagine, you know?
Die EU leiste mehr Hilfe, als man sich je erträumt habe. Das widerspricht den bisherigen Klagen führender Oppositionspolitiker über mangelnde Unterstützung. Lady Ashton, die bisher höchstrangige ausländische Besucherin, revanchierte sich für den freundlichen Empfang. Sie habe auf dem Weg vom Flughafen in die Stadt die Vision der libyschen Rebellen in deren Postern erkannt.
I saw the vision in the posters on the way from the airport, which said, we have a dream.
Wir haben einen Traum, habe sie überall gelesen. Diesen Traum wolle die EU nach Kräften unterstützen. Nicht nur jetzt, sondern auf lange Sicht. Man helfe, solange die Libyer das wünschten.
It is our intention to support not just now, but long into the future, as long as the people of this country would wish us to be there.
Die Eröffnung eines EU-Büros sei für die Opposition vor allem symbolisch enorm wichtig, sagt der künftige Büroleiter Agostino Miozzo.
La presenza dell'Europa è estremamente importante, sarà un segnale politico.
Das stimmt zweifellos. Dasselbe gilt für die Tatsache, dass bei der internationalen Libyen-Kontaktgruppe der Rebellenrat neuerdings mit am Tisch sitzen darf. Oder dass dessen Vertreter morgen erstmals vom russischen Außenminister Sergei Lavrov empfangen wird. Solche Zeichen der Anerkennung kaschieren aber nur unzureichend das verbleibende Misstrauen, auch in westlichen Ländern, gegenüber dem libyschen Widerstand. Viele Mitglieder des Übergangsrates scheinen mäßig qualifiziert, ein künftiges freies Libyen zu lenken. Andere haben gar eine höchst dubiose Vergangenheit, etwa als Schergen Gaddafis. Längst nicht jeder ist ein aufrechter Demokrat. Wenn also NATO-Generalsekretär Anders Fogh Rasmussen vorgestern erklärte,
I'm confident that a combination of strong military pressure and increased political pressure will eventually lead to the collapse of the regime.
Ein Mix aus starkem militärischem und politischem Druck werde letztlich zum Kollaps des Regimes führen, so erstreckt sich dieser Optimismus nicht auf die Frage, was dann? Nicht zuletzt wegen der Zweifel an den Qualifikationen und Absichten der libyschen Opposition folgten bloß wenige Staaten dem Beispiel Frankreichs und Katars, diese als rechtmäßige Regierung anzuerkennen. Neben diesen beiden Ländern eröffneten in Benghazi erst Italien, Großbritannien und Gambia Botschaften, die USA, die NATO und jetzt die EU immerhin Verbindungsbüros. Offiziell geht es stets um die praktische Unterstützung der Opposition. Bei der Grenzsicherung, dem Aufbau einer Zivilgesellschaft, im Gesundheits- und Bildungswesen, bei der Reform des Sicherheitsapparates. Hilfe ist überall nötig. nicht ausgesprochen wird, dass es diese Kooperation zugleich erlauben soll, wenigstens allmählich die libysche Opposition besser kennenzulernen und ein Stück weit wohl auch zu kontrollieren und zu steuern.
Freddy Gsteiger berichtete.
Pues estamos protestando por la interferencia que ejercen los poderes económicos y especialmente los financieros.
Ein Hauch von Tahrir und Kairo lag auch heute über dem Zentrum der spanischen Hauptstadt. Zehntausende demonstrierten an der Puerta del Sol und auch anderswo im Land nach ägyptischem Vorbild. Es geht in Spanien zwar nicht um den Sturz eines Diktators, aber um eine andere Politik gegen das Diktat der Finanzmärkte für soziale Reform, wie die Teilnehmer sagen an den Sit-ins. Mehr als 40% der Jungen haben im Augenblick keine Arbeit. Heute sind Regionalwahlen in dem Land in der Wirtschaftskrise. Die Resultate werden erst im Laufe des Abends erwartet, aber klar scheint schon, die Regierung Zapatero dürfte einen gewaltigen Denkzettel erhalten, sagte mir unser Spanien-Experte Alexander Gschwind.
Damit muss man rechnen, laut allen Prognosen, und zwar landesweit. Das beginnt im Norden mit der katalanischen Metropole Barcelona, die als Stadt bis jetzt immer sozialistisch regiert und links regiert war. Die wird vermutlich an die katalanischen Nationalisten fallen. Es wird ganz im Süden die Stadt Sevilla als linke Hochburg auch an die Rechte fallen. Es werden zwei sozialistische Stammregionen wie die Extremadura und Neukastilien auch vermutlich an die Rechte gehen.
Warum? Was wird hier bestraft an Zapateros Politik?
Zapatero wird wie anderswo auch als oberster Repräsentant der Zentralregierung für die Sparübungen der letzten 2-3 Jahre verantwortlich gemacht, die hauptsächlich eben auch unter Druck Brüssels oder des Internationalen Währungsfonds im Sozialbereich stattgefunden haben. Und die Leute klammern irgendwie aus, dass da noch andere Faktoren im Spiel sind.
Gewählt wird ja aber eigentlich und ganz konkret in den Regionen. Heißt das denn, die Regionen müssen jetzt die Zeche bezahlen, den Kopf hinhalten für etwas, für das sie gar nichts können?
Halten würde ich nicht sagen, denn die Regionen sind heute noch die größten nicht einsichtigen Sparsünder oder Ausgabensünder, besser gesagt. Die letzten Herunterstufungen Spaniens durch internationale Ratingagenturen erfolgten vor allem mit Verweis darauf, dass die Regionalbanken und die regionalen Verwaltungen noch die größten offenen Baustellen hätten im Sparbereich.
Heißt das denn, die Zentralregierung in Madrid hat gar keinen Einfluss auf große Teile der öffentlichen Ausgaben?
Sie kann anmahnen, hat sie auch getan, die Regionen zu mehr Spardisziplin anhalten, auch drohen mit Subventionsentzügen, aber das Instrumentarium ist eigentlich sehr klein und man muss sich bewusst sein, dass sich Spanien im Zuge seiner Demokratisierung auch regionalisiert hat, dass die sogenannten selbstverwalteten Regionen heute einen Großteil der ausgabenrelevanten Bereiche wie den öffentlichen Verkehr, die Gesundheit und die öffentliche Sicherheit kontrollieren und darauf hat nun mal die Zentralregierung so gut wie keinen Einfluss mehr.
Und wo sind da in diesem regionalen Vergleich die großen Sünder?
Die großen Sünder sind paradoxerweise die Agglomerationen Madrid, Valencia, aber auch die hochentwickelte Region Katalonien. Zumindest im Fall von Valencia und Madrid muss man sagen, dass die aber seit 15 Jahren oder länger unter rechtsbürgerlicher Herrschaft sind. Dass also die, die jetzt heute vermutlich als Wahlgewinner dastehen werden, zu den Hauptsündern gehören.
In welcher Hinsicht haben die gesündigt?
Sie haben sehr populistische Politik betrieben in dieser ganzen Zeit, haben größenwahnsinnige Infrastrukturen in die Welt gesetzt, auch den Wohnungsbau viel zu kühn subventioniert und angetrieben. Eigentlich mit, man spricht in Spanien von der sogenannten Backsteinökonomie. Man hat alles eigentlich über die Bauwirtschaft boomen lassen und das rächt sich jetzt. Es ist absurd, dass eine Stadt wie Madrid heute das größte Metronetz der ganzen Welt betreibt und das eben nicht bezahlen kann. Oder dass der spanische Staat bald einmal das größte Eisenbahnschnellfahrnetz haben wird in ganz Europa, mit viel fremdem Geld finanziert, das man jetzt nicht verzinsen kann.
Valencia, Madrid, die Regionen, die Sie nennen, das sind eher strukturstarke. Wie sieht es mit der Peripherie aus? Ist die von der Krise jetzt weniger betroffen?
Da war das soziale Netz aufgrund der Strukturschwäche immer schon viel dünner und das schlägt es umso brutaler durch. Der Fall Extremadura oder auch Andalusien sind Musterbeispiele dafür. Wer nichts hat, dem kann man nicht mehr viel nehmen. Und wenn man es ihm trotzdem nimmt, dann reagiert er eben umso empfindlicher.
Wenn denn nun heute Abend sich politische Verschiebungen ergeben, heißt das auch, es gibt eine andere, vielleicht auch sozialverträglichere Krisenpolitik?
Eine sozialverträgliche ganz sicher nicht. Das zeigt sich an den bereits konservativ regierten Regionen, die eben zu den Hauptsündern gehören, wie wir erwähnt haben, Madrid, Valencia, aber auch daran, dass eigentlich die Spardiktate von außen, sprich von der Europäischen Union oder vom Internationalen Währungsfonds, eben auch in diese Richtung immer gegangen sind, dass man die Sozialkosten in erster Linie herunterschrauben muss. Ich gehe davon aus, dass diese Schlacht entschieden wird, nicht souverän in Spanien von irgendwelchen Kräften und ihren Wählern, sondern letztlich eben auch unter äußerem Diktat.
Genau das behauptet ja auch die Jugend, die protestiert jetzt im Zentrum von Madrid und anderswo, nämlich gegen ein Diktat von außen. Glauben Sie, aus dieser Bewegung kann eine politische Kraft erwachsen?
Das ist noch ganz schwer abzuschätzen, nachdem sie sich ja erst seit einer Woche öffentlich manifestiert, noch völlig unstrukturiert mit ganz einfachen Parolen, die da lauten, wir sind die betrogene Generation ohne Zukunft, wir werden nicht beachtet und man hört nicht auf uns, weder von links noch von rechts, und wir bezahlen die soziale Zeche. Das wird eine Weile dauern und die Gefahr ist natürlich, dass sie wie auch bei ihren Vorbildern in Ägypten, in Tunesien oder vorher in Island, letztlich dann irgendwann mal zusammenbricht aus Frustration oder dann von skrupellosen Populisten instrumentalisiert wird und in eine ganz andere Richtung getrieben, als das eigentlich dem Bauchgefühl, aus dem sie entstanden ist, entsprechen würde.
Die Einschätzungen von Alexander Gschwind. Das Treffen zwischen dem US-Präsidenten Barack Obama und seinem israelischen Amtskollegen oder Premierminister Benjamin Netanyahu endete in Misstönen. Obama sagte, als Basis für Friedensverhandlungen sei der Grenzverlauf von 1967 zu nehmen, mit möglichem Tausch von Gebieten zugunsten von Israel. Netanyahu wies das sogleich als unrealistisch und gefährlich für Israel zurück. Warum diese barsche Reaktion gegenüber Israels wichtigstem Alliierten? Das hat Auslandredaktor Robert Stähli Moshe Zuckermann gefragt. Er ist Professor für Geschichte an der Universität Tel Aviv und wissenschaftlicher Leiter der Sigmund Freud Privatstiftung in Wien.
Der eine Grund ist der, dass Netanyahu innerhalb der kürzesten Zeit, wenn er sich einlassen würde auf territoriale Kompromisse, er seine Regierung verlieren würde. Das heißt, die sind rein von dem ideologischen Standpunkt her gar nicht gewillt auf einen Kompromiss in dem Sinne, wie es Obama vorgeschlagen hat, einzugehen. Die große Frage, die sich stellt, ist Netanyahu selbst gewillt, auch unter diesen Bedingungen etwas voranzutreiben? Und ich habe den Eindruck, nach 2 Jahren, nein, er hat dieses Bestreben nicht.
Sie sagen, mit dieser Regierung ganz sicher nicht. Frage, wenn gewählt würde, es würde ja wahrscheinlich, die gleichen Leute würden wahrscheinlich wieder gewählt. Was heißt das für den Friedensprozess?
Ich glaube, dass wir im Moment ganz tief in eine Sackgasse stecken. Ich glaube in der Tat, dass in Israel es im Moment keine Opposition gibt und es gibt auch keine Alternative. Die Arbeitspartei, die ehemals eine solche Alternative hätte bilden können, ist längst nicht mehr existent und nicht mehr regierungsfähig. Die Meretz-Partei ohnehin nicht. Die Kadima, darf man nie vergessen, ist ein Abkömmling des Likuds. Tzipi Livni und Netanyahu haben sich nur darüber gestritten, wer Premierminister wird, und nicht über die Frage, ob man irgendwie in der gesamten Koalition dann irgendwie eine genügend starke Macht herstellen kann, die dann wirklich auch verhandlungsfähig wäre. Es ist in der Tat so, dass es eine Sackgasse ist. Für diese Sackgasse hätte ich allerdings eine Erklärung.
Welche?
Ich glaube, die Erklärung ist die, dass Israel heute der gesamten zionistischen Geschichte vor einer Weggabelung steht. Entweder gibt Israel die Gebiete zurück, was für meine Begriffe unter den herrschenden Verhältnissen und in der Opposition, die es von den Siedlerbewegungen gibt, es zu bürgerkriegsähnlichen Situationen kommen könnten, oder Israel gibt die Gebiete nicht zurück. Und dann entsteht objektiv eine binationale Struktur. Das heißt, dass Israel in absehbare Zeit es dazu bringen wird, dass Juden zur Minorität im eigenen Land werden. Das nennt man so die demografisch tickende Zeitbombe. Zwischen diesen beiden Möglichkeiten eines möglichen Bürgerkriegs und der Möglichkeit einer binationalen Struktur, die man sozusagen objektiv im Moment vorantreibt, hat man die Wahl zwischen Pest und Cholera, zwischen Skylla und Charybdis. Ich glaube, das ist genau der Grund, warum man die Stagnation, all das Nichttun, zum Programm erkoren hat.
Diese Stagnation, was bedeutet das jetzt nur für die Palästinenser? Sie wollen ja im September einen eigenen Staat ausrufen. Die können ja nicht ewig warten, die haben ja schon jahrelang gewartet und eigentlich nichts erhalten.
Ich glaube, es geht in diese Richtung. Ich glaube, die Amerikaner wollen das im Moment noch verhindern, aber wenn die Amerikaner das nicht verhindern wollen, weil es mit den Israelis nicht zu machen ist, wird es im September dazu kommen, dass die Palästinenser unilateral ihren eigenen Staat proklamieren. Und wie es im Moment aussieht, werden sie rechnen dürfen auf über 120 Staaten, die das auch anerkennen. Für Israel ist das sozusagen das diplomatische Tschernobyl dann. Und die große Frage ist dann, ob das eine neue Dynamik dann herstellen kann.
Der Historiker und Philosoph Moshe Zuckermann befragt von Robert Stähli hier im Echo der Zeit. Verantwortlich für die Sendung war Isabel Jacobi und für die Nachrichten Thomas Kühnzi, am Mikrofon Philipp Scholkmann. Das Echo der Zeit hören Sie in der zweiten Ausgabe um 19 Uhr auf DRS 2 und 4 und auf der Musikwelle. Aktuelle Nachrichten und Hintergrund gibt's auch danach noch und rund um die Uhr auf DRS 4 News und im Internet drs.ch.
Sie hörten einen Podcast von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.